Mein Name ist Ebert Wolf und freitags mache ich auf YouTube und Twitch einen Videostream, oft zusammen mit Gästen zum Thema Softwarearchitektur. Zuhörer können dabei auch live im Chat Fragen stellen und mitdiskutieren. In diesem Podcast gibt es die Audiospur von Softwarearchitektur im Stream. Weitere Informationen, Sketchnotes, Übersichten über weitere Folgen gibt es unter software-architektur.tv. Viel Spaß beim Zuhören. Also heute geht es um das Thema, dass Amazon scheinbar zumindest von Microservices zurückmigriert zu einem Monolithen. Und zu dem Paper gab es einen relativ großen Widerhall. Amazon hat eben schon sehr frühzeitig angefangen mit Microservices. Und da ist es natürlich super, wenn die sagen, das ist irgendwie doch keine ganz so gute Idee gewesen. Und das führt natürlich zu viel Interesse. Ich habe ein paar Bücher geschrieben über das Thema Microservices. Deswegen ist das so ein bisschen mein Thema. Und ich glaube eigentlich, dass ich traditionell immer gesagt habe, naja, Microservices sind irgendwie ein Trade-off. Und deswegen finde ich es halt auch spannend zu beobachten, wo der Microservices als Trade-off vielleicht nicht die beste Lösung sind. Und ich habe es daraufhin gelesen und habe festgestellt, also das schon zitierte Paper gelesen und habe daraufhin festgestellt, meiner Ansicht nach geht das gar nicht darum, dass wir halt von Microservices hin zu Monolithen migrieren, sondern eigentlich reden wir über ganz normale Architekturentwicklung mit irgendwelchen Qualitätszielen. Und ich glaube, dass wir eigentlich da dann eine Story haben zum Thema Fehlerkultur, Branchenkultur, aber gerade deswegen ist es vielleicht eben auch etwas Spannendes. So, das schon zitierte Paper hat den Titel Scaling up the Prime Audio Video Monitoring Service and Reducing Cost by 90%. Also, wir skalieren Prime Audio Video Monitoring und reduzieren die Kosten dabei um 90%. Und der Subtitel ist tatsächlich, dass es um eine Migration geht von einem Microservices-System hin zu Monolithen. So, worum geht's also konkret? Amazon Prime Video hat einen Service, der dazu genutzt wird, um die Qualität des Systems zu monitoren. Und da geht es um solche Sachen wie zum Beispiel Block Corruptions, dass also irgendwo so Artefakte sind, weil eben irgendein Block in den Daten nicht in Ordnung ist und da so Artefakte auftauchen, Audio-Video-Synchronisationsprobleme, dass also die Lippen nicht synchron sind zum Video. Insgesamt scheint es da eine Vielzahl an Dingen zu geben. Es gibt einen anderen Artikel, der da verlinkt ist, der von insgesamt 18 Algorithmen spricht. Da gibt es auch ein Paper über das Thema Machine Learning, was also dann dazu da ist, um Klicks rauszuwerfen, Block Corruption und Audio-Artefakte zu finden. Und dieses ganze Ding soll eben die Streams analysieren, um dann anschließend einen Prozess zum Fixen dieser Probleme zu triggern. So, und dafür gibt es eben dieses Video Quality Analysis Team, VQA, das dazu ein Tool gebaut hat. Und genau, ich hatte das, glaube ich, schon gesagt. Ich verlinke das auch nochmal. Es gibt noch ein extra Paper, was halt über diese Algorithmen spricht. Und es gibt sogar ein Paper, was bei einer Konferenz zum Thema Computer Vision angenommen worden ist, was eben auch nochmal über diese Algorithmen spricht. Das sind also offensichtlich nicht triviale Algorithmen und ich nehme an, dass Amazon Prime Video sich damit einen Wettbewerbsvorteil erzeugen möchte an der Stelle. So, was ist jetzt als erstes passiert? Sie haben explizit geschrieben, dass Skalierung erstmal kein Ziel war. Und sie haben erstmal das Ding mit Serverless gebaut. Sie haben auch dort ziemlich am Anfang geschrieben, dass sie das aus ihrer Sicht erfolgreich gemacht haben, also sehr schnell, was vermutlich das Ziel ist, weil es eben eine Vielzahl von nicht-trivialen Algorithmen war und das irgendwie auf die Reihe zu bekommen, das zu testen und so weiter, ist eben schwierig. Und dazu brauchen wir jetzt irgendwie eine Umgebung. Wir brauchen halt Umgebung, um genau diese Sachen auszuführen. Und da haben sie eben eine gebaut und die haben sie mit Serverless gebaut. Wir haben vor nicht allzu langer Zeit, das ist glaube ich ein paar Monate her, eine Episode gehabt zur Serverless-Architektur mit Sascha Möllering von AWS. Also tatsächlich etwas, was hier sehr gut reinpasst. Und es gibt dankenswerterweise eine Folie dazu, was die eigentlich genau gemacht haben. Und das kann ich mal zeigen. Das ist das hier. Und da sieht man jetzt Folgendes. Man sieht, ich vermute jetzt, dass mein Mauscursor nicht funktioniert. Genau. Das wäre auch, wenn etwas schief geht, geht gleich alles schief. Und hier sieht man also den Kunden. Da gibt es so einen Entry Point, der jetzt eine Datenkonvertierung anwirft. Das heißt, hier wird das Video konvertiert in ein Bild bzw. Audio. Das wird in S3 gespeichert. Und dann gibt es hier halt irgendwelche Detektoren, die also irgendwelche Fehler finden. Das müssen also diese verschiedenen Algorithmen sein. Dann wird das Ganze irgendwie zusammengesammelt und irgendwie werden hier die Ergebnisse auch in so einem S3-Bucket gespeichert. Das ist also im Prinzip das Vorgehen. Und dann wird über SNS, den Simple Notification Service, das noch rausgeschickt. Ich sollte vielleicht noch kurz die Technologien erklären. Also das hier ist Lambda, das ist das Serverless von Amazon. Das ist also etwas, wo man eine Funktion deployt und diese Funktion dann verwendet. Und das wird abgerechnet pro Aufruf. Das ist hier analog. Das hier sind AWS Step Functions. Step Functions ist ein Feature von Lambda unter anderem, mit dem ich eben so Workflows koordinieren kann, also eben mehrere Schritte koordinieren kann. Und hier sind offensichtlich die verschiedenen Detektoren, die eben die verschiedenen Schritte darstellen. Und S3, was hier und hier benutzt wird, ist ein Service, mit dem ich große Datenmengen typischerweise speichern kann, also sowas wie Bilder oder Audio-Files, so wie wir es hier sehen. Und SNS ist so ein Messaging-System, optimiert eigentlich auf die Benachrichtigung von Menschen an der Stelle. Das ist also so dass die Architektur. Und jetzt ist halt die Frage, was haben die da rausgefunden, als sie das so implementiert haben? Und sie haben erstmal herausgefunden, dass sie hier an Limits geraten, und zwar genau hier mit diesen Step Functions. Also Step Functions sind so, dass man sie pro Zustandsübergang bezahlt. Und ich habe mal in die Preisliste geguckt. 1000 Zustandsübergänge sind 2,5 US-Dollar, US-Cents. Und sie sagen jetzt, dass sie für jede Sekunde Stream mehrere Zugangsübergänge gehabt haben und sogar die Account Limits erreicht haben. Also ich denke, das ist die Anzahl von eben Step-Function-Übergängen, das haben sie nicht erläutert, die ich für als Account bei Amazon überhaupt machen kann. Und das andere, was sie festgestellt haben, was halt wahnsinnig teuer war, war dieses S3 hier, weil sie dort eben von jedem Detektor diese Daten ausgelesen haben und das war offensichtlich irgendwie teuer. Irgendwo haben sie noch ein Skalierungslimit gehabt, dass ihr das, so schreibt der Text, sie begrenzt hat auf 5% von dem, was sie eigentlich erreichen wollten. Vorteil dieser Architektur ist selbstverständlich, also gut, vielleicht ist das nicht so selbstverständlich, aber jeder dieser Teile ist extra skalierbar, nicht? Das heißt, ich kann jetzt hier irgendwie ganz viele Einheiten haben, die sich mit irgendeinem von diesen Detektoren beschäftigen und das wird eben durch Amazon Lambda automatisch gelöst. So, das ist also das Erste, was sie gemacht haben und offensichtlich haben sie jetzt Schwierigkeiten in Bezug auf Skalierung, das haben wir bereits diskutiert. Jetzt ist halt die Frage, wie bewerten wir das denn eigentlich alles? Und ich würde jetzt erstmal Folgendes sagen, in gewisser Weise ist das halt ein Erfolg. Sie haben etwas gebaut und sie haben es schnell gebaut und sie selber sagen, dass das eben ein Erfolg war und das ist etwas, was, glaube ich, erstmal grundsätzlich eine schöne Sache ist. Und ich vermute sehr stark, das wird nicht ausgeführt, warum das nun mit Serverless ein Erfolg war. Ich kann mir vorstellen, dass es zwei Gründe für gibt. Das eine ist, ich kann jetzt hier diese Dinge unabhängig voneinander deployen. Das heißt, ich kann hier sagen, es gibt eine neue Version von diesem Detektor 1 und das kann ich halt einfach deployen. Und ich vermute sehr stark, dass ich die halt auch sehr schön testen kann. Ich kann halt irgendwie so ein Amazon S3-Bucket mit irgendwelchen typischen Fehlern irgendwie haben. Dann habe ich hier die Serverless-Funktion. Dann schaue ich nach, ob diese Serverless-Funktion das tut, was ich will, anhand dieser Testdaten, die ich irgendwo habe. Und das hört sich für mich danach an, als wäre das erstmal eine grundsätzlich eine gute Idee und deswegen einfach das umzusetzen. Ob das nun wirklich die Gründe dafür sind, keine Ahnung, das wird eben nicht wirklich diskutiert. Das andere, was jetzt offensichtlich ist, ist, die haben ein Skalierungsproblem. Und das ist ein eklatantes Skalierungsproblem. Sie haben 5% von dem erreicht, was sie eigentlich erreichen wollen in der späteren Ausbaustufe. Das war aber nach der eigenen Aussage nicht das ursprüngliche Ziel. Das ursprüngliche Ziel war, dass sie überhaupt irgendetwas haben wollten. Es stand gerade explizit dort, dass sie eben nicht ein System bauen wollen, das auf alle Streams irgendwie anwendbar ist, sondern sie wollten, also sie schreiben halt, dass hohe Skalierung irgendwie nicht ihr Ziel war. Von daher ist es jetzt nicht erstaunlich, dass sie dieses Ziel nicht erreicht haben. Und wenn man sich das halt überlegt, sie haben 5% nur erreicht, sie haben die Account-Limits erreicht und sie haben vor allem interessanterweise an zwei Stellen eben Probleme. Und zwar einmal an dieser Stelle hier, wo halt diese Übergänge sind, nicht? Also diese Orchestrierung, diese Zustandsübergänge, das ist halt offensichtlich das, was wahnsinnig viel Geld kostet. Und sie haben hier bei dem S3-Bucket wahnsinnig viel Geld, was also impliziert, interessanterweise, dass es eben gerade nicht die Algorithmen selber sind, sondern es ist irgendwie Koordination. Was eigentlich bedeutet, würde ich behaupten, dass das viel nicht, ja, wie soll ich sagen, das ist halt nicht so wahnsinnig überraschend, zumindest retrospektiv. Ich finde das immer ein bisschen schwierig zu sagen, das ist nicht so wahnsinnig überraschend, weil im Nachhinein ist das halt irgendwie klar, aber es ist irgendwie schwer, das vorherzusagen. Das ist typischerweise das Problem, was wir haben. Nicht, dass wir halt irgendwie sagen, ja, war doch klar. Aber wenn man halt sozusagen anfängt, dann ist es halt irgendwie schwer, die Probleme zu identifizieren. Nur wenn wir tatsächlich hier in diesem Bereich bei diesen Zustandsübergängen ein Problem haben, da müsste man eigentlich irgendwie durch so eine Kalkulation auf der Rückseite von dem Briefumschlag darauf kommen, dass das halt einfach viel zu viel ist. Nicht? Also wenn ich da in die Counts-Limits komme, ist das ja massiv zu viel. Und diese Entscheidung zugunsten von S3 fand ich ehrlich gesagt komisch, denn ich kenne S3 traditionell dafür, dass man eben Dinge langfristig speichert, vielleicht auch größere Daten irgendwie speichert. Und hier sind es halt, vermute ich zumindest, eher kleinere Daten. Also ich meine, so ein Videoframe oder ein paar Videoframes sind ja irgendwie Megabytes. Das ist also nicht so wahnsinnig viel. Und dann ist es so, dass dass ich es ja nicht langfristig brauche. Und ich hatte, also nicht, das heißt, ich brauche es halt, solange ich hier irgendwie Algorithmen habe, die da drauf rumlaufen, aber ich brauche es eben nicht langfristig. Und S3 hat zum Beispiel eine redundante Datenspeicherung, damit ich eben Sachen sehr langfristig sicher speichern kann. Das brauche ich hier irgendwie nicht. Vielleicht wäre Messaging eine Alternative gewesen. Ich weiß nicht, warum sie das nicht gemacht haben. Aber irgendwie ist das eben hier nicht passiert. So, jetzt hat der Herr Remilia gefragt, kannst du dir erklären, was diese Zustandsübergänge sind? Ich kann das versuchen. Also das Problem ist ja, wenn ich eine Amazon Lambda habe, dann ist es so, dass diese Funktion halt zustandslos ist und die ist halt auch zeitlich begrenzt, sodass ich komplexe Dinge nicht mit solchen Sachen umsetzen kann, also mit Lambdas umsetzen kann. Und das führt irgendwie dazu, dass hier jetzt eine Lambda-Funktion ist, die das halt verteilt an diese anderen. Und das ist insgesamt ein Workflow, nicht? Das heißt, hier kommt irgendwie das Ding rein, da steht es auch, es hat einen Workflow. Und dann wird es verteilt auf den Detektor 1, Detektor 2, hier wird es wieder zusammengesammelt. Und die Koordination dieses gesamten Workflows, das ist eben das, was diese Step-Functions darstellen. Und die Zustandsübergänge sind von dieser Lambda-Funktion zu dieser und dann von der zu der, das sind die Zustandsübergänge, so habe ich das verstanden. Genau, Alex schreibt gerade, Step-Functions ist eine State-Machine. Dabei hast du dann verschiedene Integrationen, Lambdas, Datenbank, S3. Jeder Übergang ist eine Transition. Genau, guter Punkt. Das heißt, das hier ist wahrscheinlich irgendwie auch eine, nicht? So, genau. Das andere, was ich mir aufgeschrieben habe, ist Ein Punkt, den man jetzt ins Feld führen kann, ist, ich habe ja die Möglichkeit, diese Dinger unabhängig voneinander zu skalieren. Das ist klassisch ein Vorteil, den man halt bei Microservices sieht. Ich finde das immer ein bisschen schwierig. Also in den Vorteilsübersichten spreche ich immer über darüber, dass ich die unabhängig skalieren kann, spreche aber auch gleichzeitig darüber, dass ich mir nicht sicher bin, wie hilfreich das ist. Also was ich ja eigentlich habe, ist, ich habe hier viele Streams und dann will ich halt irgendwie viele Umgebungen haben, um viele Streams abzufrühstücken. Und ich kann jetzt irgendwie diese einzelnen Dinger hier skalieren. Das macht Lambda halt hinter den Kulissen selbstständig. Aber ob das jetzt wirklich ein Vorteil ist, weiß ich nicht so genau, vielleicht halt eher nicht. So, das also dazu. So, und jetzt kommt halt der nächste Schritt. Und zwar haben sie diese Umgebung dann hinter sich gelassen und haben gesagt, okay, wir haben irgendwelche Experimente gemacht. Die Details haben sie nicht genannt, welche Experimente sie konkret gemacht haben. Aber dann, so sagen sie, haben sie sich entschieden, dazu einen großen Schritt zu gehen. Und dieser große Schritt ist dann der Schritt hin zu einer neuen Infrastruktur. Sie haben halt festgestellt, dass die Verteilung keine Vorteile gebracht haben. Und also wie soll ich sagen, das ist halt, würde ich behaupten, durch das, was wir gerade diskutiert haben, sehr klar einsehbar. Also ich habe irgendwie S3, das bringt mir halt nicht wahnsinnig viel, weil ich nur ein paar Detektoren habe. Ich habe halt viele Lambda-Funktionen, die halt eher Kommunikations-Overhead haben. Das heißt, diese ganze Kommunikation, diese ganze Verteilung, das ist das, was mir zumindest bei den Kosten halt ein Problem beschert. Übrigens, das finde ich halt spannend hier. Man kann eigentlich anhand der Kosten sehr schön optimieren, nicht? Also man kann jetzt irgendwie sagen, okay, wir haben halt zu hohe Kosten. Das heißt, unser System ist halt irgendwie schwierig. So, was sie jetzt gemacht haben, ist Folgendes. Sie haben das System neu gebaut und sie schreiben so schön, dass das in gewisser Weise dasselbe geblieben ist. Wir können mal schauen, ob wir das nachvollziehen können. Also sie haben hier Orchestrierung, das war vorher das, was sie mit diesen Step-Functions gemacht haben. Hier ist der Kunde, dann starte ich halt die Analyse, dann konvertiere ich das. Hier sind die verschiedenen Detektoren, die da irgendwie durchlaufen. Und dann habe ich hier ein Ergebnis und das werfe ich immer noch bei S3 raus. Das heißt, nicht, ich würde jetzt behaupten, ja, auf gewisser Ebene ist das, also wir haben immer noch ähnliche Boxen. Nicht? Hier ist irgendwie der Media-Converter. Hier sind die verschiedenen Detektoren und wir speichern jetzt aber das Ergebnis des Media Converters irgendwo im Speicher, im RAM. Und dann aggregieren wir hier die Ergebnisse und dieses ganze Zusammenspiel ist halt hier in der Orchestrierung, ist also nicht wirklich, mehr ist nicht mehr in diesen Step Functions. Das heißt, was wir jetzt gemacht haben, ist, ist, dass sie eben von dieser verteilten Architektur mit den Serverless-Funktionen in ein System gewechselt sind. Und das ist so ein Amazon ECS-Task. ECS ist der Elastic Container Service. Das ist so ein Service, den man zum Beispiel, also ich muss gestehen, ich habe den halt noch nie benutzt, aber das, was ich jetzt irgendwie gelesen habe, ist, dass man den zum Beispiel mit Docker Compose benutzen kann und dass man dort eben Container starten kann. Das Ganze ist also ein Docker-Container und darunter können jetzt unterschiedliche Dinge liegen, zum Beispiel Fargate, das ist die Serverless-Container-Ablaufumgebung von Amazon, womit ich also ohne Server-Management Container laufen lassen kann. Ich kann darunter EC2 haben, das sind virtuelle Maschinen und ich kann es auch On-Premise laufen lassen, zum Beispiel für Tests. Und sie haben dann EC2 genutzt, also virtuelle Maschinen, mit Compute Safe. Dann kriege ich dort die Möglichkeit, das ist letztendlich ein Rabattprogramm, bestimmte Arten von Instanzen billiger zu bekommen. Es gibt es halt auch für Lambdas, aber die haben das jetzt eben darauf aufgebaut. ECS gilt meines Wissens nach bei AWS auch als Serverless. Ich will mich da jetzt nicht aus dem Fenster hängen, weil ich ehrlich gesagt nicht der AWS-Spezialist bin. Meine Wahrnehmung ist, dass das eine Abstraktionsschicht ist, unter der eben zum Beispiel Fargate liegen kann als Serverless-Container-Ablaufumgebung, aber eben auch sowas wie EC2, was eben ja letztendlich virtuelle Maschinen sind. Und in diesem spezifischen Fall ist es eben EC2, worauf das Ding läuft, also eben tatsächlich virtuelle Maschinen. Die sieht man dann aber nicht, sondern das ist eben so eine Container-Ablaufumgebung. Mich wirkte das Ganze so ein bisschen wie leichtgewichtigeres Nee, das ist, glaube ich, Quatsch. Ich wollte jetzt sagen, leichtgewichtiges Kubernetes, aber das ist halt Quatsch. Nicht? Also es ist halt eine Abstraktion über verschiedene Container-Services, die halt AWS dort hat. So, genau. Und das führt jetzt trivialerweise, ich sollte mir das Wort abgewöhnen, das führt jetzt dazu, dass ich hier das gesamte, alle Detektoren nur skalieren kann. Ich kann jetzt mehrere Container haben, in denen alle Detektoren drin sind. Und das bedeutet, ich kann eben nicht mehr unabhängig skalieren. Und da haben sie jetzt noch etwas gebaut. Und zwar das hier. Die haben also jetzt gesagt, dass sie hier ein ECS-Cluster haben mit Detektoren 1 und 2 und hier haben sie ein ECS-Cluster mit Detektoren 3, 4 und 5 und dann haben sie ein Lambda, was das irgendwie verteilt. Das heißt, sie sind weggegangen von dem monolithischen Skalierung, wo ich also alles gemeinsam skalieren muss, hin zu einer Skalierung, wo sie halt sagen, okay, wir haben halt hier einmal die Detektoren 1 und 2, also zwei Algorithmen, hier haben wir 3, 4 und 5, also drei andere Detektoren und wir skalieren jetzt hier, haben also mehrere Container-Instanzen für die Detektoren 3, 4 und 5 und wir haben irgendwie eine andere Anzahl von Container-Instanzen für die Detektoren 1 und 2. Was ich spannend finde, weil das eben bedeutet, dass sie offensichtlich diese feingranulare Skalierung halt benötigt haben, aber eben nicht so ganz feingranular, eben nicht auf Ebene einzelner Detektoren. So, was ist jetzt das Ergebnis? Das Ergebnis ist, dass sie tatsächlich, so schreiben sie, alle Streams, die halt bei Prime Video rauskommen, monitoren können. Ich habe mir dann ein Ausrufezeichen gemacht, weil, also wow, das sind, glaube ich, irgendwie sehr, sehr viele. Und sie haben eine Kostenreduktion um 90%. Was, wenn wir sozusagen nochmal auf das Diagramm schauen, würde ich behaupten, erklärlich ist, weil sie haben eben diese Probleme, also das, die Orchestrierung, das haben sie halt gelöst, das ist jetzt lokal. Und sie haben hier diese S3-Calls ersetzt dadurch, dass eben im Speicher die Daten vorliegen und die hat irgendwie übernommen. Und damit haben sie halt die beiden Skalierungsprobleme und die beiden Kostentreiber komplett eliminiert. Und das bedeutet jetzt nicht, meine Erwartungshaltung wäre, dass jetzt im Wesentlichen das Geld dafür drauf geht, dass hier irgendwie diese Algorithmen laufen. Also ohne das System zu kennen, würde ich das jetzt mal erwarten, weil viel mehr ist da nicht, nicht? Also ich habe jetzt irgendwie Medien werden konvertiert, dann kommt hier das in den Speicher, dann laufen halt irgendwie diese Detektoren los. Ich wüsste nicht, wo da noch ein großer Overhead sein sollte gegenüber dem, was da tatsächlich notwendig ist. Was aber bedeutet, dass da ein neues Qualitätsziel war, nicht? Also das Qualitätsziel ist jetzt eben Skalierung. Vorher war es eher, ich möchte schnell überhaupt irgendetwas auf die Reihe bekommen und das schnell und einfach testen und umsetzen können. Der Container ist immer noch, würde ich behaupten, relativ klein. Das ist für mich immer noch Microservice. Also es ist nicht so, dass sie jetzt eine virtuelle Maschine haben oder irgendwelche komplexen Sachen, sondern sie haben, glaube ich, immer noch ein Microservice. Und das bedeutet, dass sie hier, glaube ich, nur sozusagen die Implementierungstechnologie geändert haben. Sie haben die Kosten erheblich reduziert. Das war, glaube ich, das Ziel an der Stelle. Was sie noch geschrieben haben, ist, dass die Codeänderungen gar nicht so groß waren. Was ich halt interessant finde, nicht? Ist irgendwo nachvollziehbar, weil wahrscheinlich ist die Geschäftslogik, also nicht diese Algorithmen und so, die sind halt irgendwie abstrakt. Die haben halt keinen Bezug auf die Infrastruktur. Und wenn man es dann irgendwie schafft, das System so zu bauen, dass irgendwie dieses Handling von der Kommunikation mit S3 irgendwo getrennt ist und man hat dann irgendwie nur so ein Ding, was sagt, okay, woher kriege ich die Daten für das Audio und das Video und dann bearbeite ich das, dann braucht man vielleicht wirklich nicht so viele Codeänderungen. Passt gut zu dem, was wir mit Sascha diskutiert hatten in der Episode zu Serverless, wo er irgendwie auch gesagt hat, es sei sinnvoll, so eine Schicht zu bauen, die eben dieses, also bei Lambda sind das so Events, die halt reinkommen, das Handling dieser Events zu abstrahieren und das halt in einer Schicht zu isolieren. Und dann würde ich halt bei diesem Switch der Architektur diese Schicht einfach ändern. Ach so, was Sie noch geschrieben haben ist, die unabhängige Skalierung ist so medium sinnvoll, also zumindest auf Ebene der Detektoren ist das offensichtlich verzichtbar. Und was ich noch spannend fand, war, Sie haben ja dieses S3-Bucket gebaut, um halt einmal die Daten zu konvertieren. Und was Sie jetzt geschrieben haben, ist, dass Sie teilweise die Daten sogar mehrfach umwandeln. Also Sie nehmen die rohen Daten aus dem Videostream und wandeln die mehrfach um. Und das finde ich halt deswegen spannend, weil Sie haben vorher diese relativ teure in Geld, aber auch in Overhead-Technologie genutzt für Caching, also um es nur einmal zu konvertieren. Und das haben das jetzt geswitcht zu, wir konvertieren das im Zweifelsfall sogar mehrfach. Was ist jetzt das Gesamt? Das ist also das, was in dem Paper jetzt drin steht. Und jetzt ist ja die Frage, wie bewerten wir das denn oder wie bewerte ich das? Das erste ist, ich würde behaupten, das ist eigentlich begrifflich unsauber, was dort passiert ist. Ich würde behaupten, das ist eine Konvertierung von Serverless hin zu Containern. Und dieser Container ist halt immer noch verhältnismäßig klein, in dem Sinne, dass eben Prime Video kein Monolith ist. Also nicht? Videoqualitätsanalyse ist ein Teil von Prime Video. Ich würde behaupten, dass das System weiter funktioniert ohne das, weil dann kriege ich halt irgendwie Videostreams, die halt nicht gemonitort sind. Aber und das ist sicherlich für die Qualität vielleicht nicht hilfreich, aber es würde immer noch funktionieren. Es ist also eher eine Optimierung als ein Kern. Und das bedeutet, dass wir halt dort auf dieser Ebene von Prime Video sehr sicher immer noch Microservices-System haben oder etwas Ähnliches, also etwas, was ich zumindest so nennen würde. Sprich, wir haben mehrere Teams, also in diesem Fall Video Quality Analyse, die machen irgendwann etwas, also zum Beispiel Video Qualitätsanalyse, und dann sorgt das eben dafür, das wird dann alles zusammen integriert und dann habe ich irgendwie Prime Video als Komplettprodukt. Diesen Ansatz, dass ich also verschiedene Teams habe, die mit verschiedenen Technologien jeweils irgendeinen Teil zu dieser Lösung beitragen, ist meiner Meinung nach der einzige Ansatz, der auf dieser Ebene denkbar ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man ernsthaft sowas wie Prime Video als Monolith bauen wollen würde. Im Sinne von, dass all diese Teams an einer großen Softwarestruktur dran arbeiten. Und ehrlich gesagt wüsste ich auch nicht, warum. Weil das, was dieses Team jetzt von den anderen Teams bekommt, ist ein Videostream. Der läuft eh übers Netzwerk. Und was sie halt rausgeben, sind irgendwelche Hinweise für Fixes. Die laufen wahrscheinlich sowieso dann asynchron an irgendeiner Stelle. Sodass ich halt nicht sehen würde, warum man das jetzt irgendwie zusammenbauen wollen würde zu einem Monolithen. Und ich muss gestehen, ich habe 2007 in ein Projekt beraten, das schon damals exakt aus diesen Gründen exakt diese Lösung gefahren ist. Und damals war ich eher so richtig monolithisch orientiert, weil es davor eine Historie gab, ich weiß nicht, ob sich einige noch erinnern, an sowas wie EGB 1.0. Da war halt Verteilung, Netzwerkaufrufe der Default und das war meistens ein Performance-Killer, so wie wir es hier ja auch sehen. Nicht? Also ich habe halt irgendwie Netzwerk, ich habe halt Kommunikation über das Netzwerk. Das ist wahnsinnig teuer wegen Serialisierung, Deserialisierung. Und da gab es irgendwie genau diese Idee, dass ich halt die UI habe und darunter die Logik und dazwischen halt eine Verteilung. Und das war irgendwie etwas, wo ich halt damals gesagt habe, okay, das sollten wir eigentlich irgendwie in einem haben, in einem Prozess. Nicht so wie Self-Contained Systems das heute ja auch irgendwie predigen. Und trotzdem war es für mich irgendwie innerhalb kürzester Zeit klar, dass es halt irgendwie schlau ist, das so zu machen, wie sie es machen. Und von daher glaube ich, dass diese grundlegende Idee dort richtig ist. Nicht? Also jedem Team eine verteilte Komponente zu geben und die halt daran arbeiten zu lassen. Ich würde sogar behaupten, dass hier ein Feature von Microservices genutzt worden ist, nämlich die Technologieunabhängigkeit. Dieses Team konnte ich jetzt entscheiden, dass es eben Serverless macht oder eben auch nicht, also Container macht, ohne die anderen zu informieren, was halt so ein bisschen diese Idee darstellt von Technologieunabhängigkeit und eben jeweils die Technologie zu benutzen, die man halt gerne nutzen soll. Und das passt auch sehr gut zu diesem Ansatz mit, du hast halt einen Amazon-Account, benutzt halt das, was für dein Problem jeweils eine Lösung ist, was eben auch einige Projekte in diesem Microservices-Kontext tun. Von daher würde ich sagen, kann man sogar argumentieren, dass das halt ein Problem ist von was eher für Microservices spricht, wo Microservices erfolgreich sind. Und vielleicht noch ein Hinweis. Ich finde es halt auch gut, dass dieses Team im Prinzip selbst organisiert entschieden hat, dass mit den Kosten das ist viel zu hoch und sie haben es selber gelöst. Also das hat keine zentrale Instanz, die sagt, die etwas vorgegeben hat. Also vermute ich zumindest nicht, weil also es steht da zumindest nicht drin und ich wüsste auch nicht, warum man eine zentrale Instanz braucht für diese Kostenoptimierung. Das heißt also, wir haben halt auch eine starke Unabhängigkeit in Bezug auf, was sind die Ziele, wie gehen wir halt insgesamt um und so weiter. Und das ist ja auch etwas, was im Microservices-Kontext relevant ist. So, Frau Bauti schreibt auf Twitch nach der Analyse hier, verstehe ich ehrlich gesagt nicht, warum das bei Twitter so eine Welle geschoben hat. Klingt für mich nach alltäglicher Architekturarbeit, analysieren, umsetzen, messen und wieder von vorn. Genau, das ist mein Punkt. Also komme ich gleich auch noch zu. Und das war auch der Grund, warum ich diese Episode machen wollte. Weil ich es halt nicht verstanden, also ich habe das halt irgendwie auch nicht verstanden. Und wie gesagt, ich finde, das ist halt am Titel schon klar, nicht? Also wir haben halt die Kosten um 90% reduziert. Und dann steht halt, ich glaube, dieser Subtitel ist halt eben das Problem. Twiro Verlan schreibt, ja, das wurde sehr gut herausgearbeitet, auf Frau Bauti bezogen, ja, genau, danke. Vielleicht erfordert jeder Detektor ein eigenes Team, weil die so sehr aufwendig sind, das könnte die Argumentation klären. Guter Punkt, beziehungsweise da komme ich, ja, führt mich, glaube ich, gleich zum nächsten Punkt. Alex schreibt noch, vielen Dank für die Analyse. Lass mich das noch kurz diskutieren. Eigentlich genauso so ein perfekter Punkt. Ich habe das aufgeschrieben unter dem Thema Fehleranalyse. Ich würde behaupten, die erste Architektur war erfolgreich. Sie haben Zeug entwickelt, sie haben das schnell getan, sie waren damit zufrieden. Das könnte man jetzt natürlich irgendwie nochmal von draußen beurteilen, nicht? Also es ist irgendwie unwahrscheinlich, dass sie sagen, hey, das war eine große Katastrophe, wir haben viel zu lange gebraucht. Aber ich glaube, es ist nachvollziehbar, dass dort mit diesem Serverless sie es einfach hinbekommen haben. Und sie haben das Zeug später mit wenig Änderungen übernommen. Und der Hinweis hier von wegen, jeder Detektor ist ein eigenes Team, das ist übrigens auch ein sehr guter Punkt, der mir, also ich habe halt davon, ich war davon ausgegangen, dass das Video Quality Analysis Team ein Team ist im Scrum-Sinne. Aber es kann gut sein, dass das nicht stimmt, weil eben, wie gesagt, die haben halt Paper darüber geschrieben, wie sie es halt machen. Das heißt, da sind wahrscheinlich Leute, die halt wirklich Plan haben von solchen Sachen wie Computer Vision. Das haben sie halt auf einer Konferenz angenommen bekommen. Es kann halt daher sein, dass diese einzelnen Dinge halt schon kompliziert sind und dass sie das halt im ersten Schritt erstmal eben in so einer Einheit ausprobieren mussten. Und da haben irgendwie diese Lambda-Geschichten Vorteile, weil da kann ich halt die Sachen sehr feingranular getrennt voneinander deployen, wenn ich später das halt in so einem Monolithen eher deploye, nicht? Also eben in einem Container, wo mehrere Algorithmen drin sind, plus Orchestration, plus und so weiter und so weiter. Da kann ich halt mit diesen Serverless-Funktionen und diesem feingranularen Switchen zwischen unterschiedlichen Implementierungen, glaube ich, schneller was erreichen. So, also die erste Architektur war erfolgreich. Ergebnis, es funktioniert und es funktioniert eben mit Echtdaten in einem bestimmten Rahmen. Die zweite war ebenfalls erfolgreich. Da war das Ziel halt Skalierung und Kosten. Das heißt, es hat sich einfach das Ziel geändert, würde ich behaupten. Und sie haben dann eben das Ziel Skalierung, Kostenoptimierung umgesetzt mit einer neuen Architektur. Nehmen wir an, sie hätten mit der finalen Architektur das erste gebaut. Dann wären sie halt wahrscheinlich langsamer in der Entwicklung gewesen. Keine gute Sache. Und sie hätten halt diese komplizierte unabhängige Skalierung der einzelnen Detektoren einzeln implementieren müssen. Irgendwie auch nicht so toll. Und sie hätten halt irgendwie gar nicht gewusst, was sie skalieren müssen. Und da ist, glaube ich, Gegenbeispiel habe ich mir aufgeschrieben, oder wo sozusagen diese iterative Architekturentwicklung gerade nicht umgesetzt war. Ich habe aber in einem Projekt gesessen, wo man halt vor dem Beginn der Implementierung gesagt hat, sagt uns bitte, welche Server wir kaufen sollen. Und das ist extrem absurd, weil das bedeutet, dass ich im Prinzip eine Vorhersage treffe über das Lastverhalten und die Laufzeit eines Systems, das ich noch nicht mal angefangen habe zu entwickeln. Hier ist es so, dass ich angefangen habe, das Ding zu entwickeln. Ich habe festgestellt, wo meine Probleme sind. Und dann habe ich eben eine Infrastruktur dafür nachgezogen. Finde ich viel sinnvoller und wird sicherlich auch zu einem besseren Ergebnis führen. Und das andere ist da, also anderes mögliches Gegenbeispiel wäre, dass ich eben sage, naja, aber wir müssen es ja hochskalieren und wir müssen halt ganz Amazon damit irgendwie erwischen. Und dann baue ich halt ein Proof of Concept, um zu zeigen, dass ich skalieren kann, aber ich habe die Algorithmen gar nicht. Das ist irgendwie Quatsch. So, das heißt also, dieser Ansatz zu sagen, ich habe irgendwie erstmal etwas, das ist halt eine kleine Lösung, die halt funktioniert, aber die fantastisch unsinnig ist für die volle Skalierung, ist, glaube ich, der einzige wirkliche Ansatz. Und das ist eben eine iterative Architekturentwicklung. Und das sollten wir viel öfter tun. Also ich hatte gerade so die letzten Tage so ein paar Diskussionspunkte, wo das genau irgendwie ein Thema war, nicht? Wir müssen halt irgendwie als Architektin, Technikerin am Anfang sagen, so bauen wir das System. Ja, und das ist eben unrealistisch. Und hier sehen wir ein Gegenbeispiel. Und was ich halt so ein bisschen schade finde, ist, dass jetzt eben genau das losgeht, was ihr jetzt gerade diskutiert habt, nämlich dass in Social Media und so gesagt wird, das ist irgendwie ein großes Versehen. Also einige haben sogar gesagt, nicht, Amazon rudert zurück und hat irgendwie zeigt irgendwie, dass sie halt nicht wirklich erfolgreich sind. Und das finde ich halt total schwierig, weil eigentlich ist das halt iterative Architekturarbeit, so wie wir es machen sollten. So, ich schaue noch mal. Tubri hat geschrieben, das Ganze ist halt schön, so schön schwammig formuliert, dass die Microservice-Serverless etc. nach wie vor ihre Sicht an den Mann, die Frau bringen können, wenn die Oldschool-Monolith-Leute endlich den Beweis haben, dass das ganze neue Fancy-Zeugs Schrott ist. Ja, ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, was diese Diskussion soll auf dieser Ebene. Ich will halt mit der Architektur irgendwelche Probleme lösen. Microservices sind eben eine Lösung, Serverless ist eine Lösung, Container sind eine Lösung. Man sieht hier halt, wie man halt mal seine Meinung revidieren kann. Und das ist für mich in erster Linie das Learning. Also ich finde es halt doof, wenn man auf alles mit dem bevorzugten Hammer raufschlägt, nicht? Harry Miller schreibt, es ist positiv erstaunlich, dass das Team auf Kosten achtet, obwohl es ja eigentlich egal sein könnte, weil es ja auch ein Amazon-Team ist. Ich glaube, dass die ehrlich gesagt nicht ernsthaft eine andere Chance hatten, weil wenn ich die Account-Limits erreiche, ist das irrsinnig unwirtschaftlich. Das muss, die Kosten, die da entstanden sind, müssen katastrophal gewesen sein. Der Punkt, den ich halt, also vermute ich jetzt sehr stark nicht, also weiß ich nicht, ob es wirklich so ist. Da stehen keine Zahlen in dem Paper, was ja auch irgendwie klar ist. Ich finde interessant, dass man durch diese Kosten halt überhaupt eine Optimierungsmöglichkeit hat, nicht? Also das ist halt sehr, dass man ein sehr klares Ziel hat, das einfach messbar ist und dass man dadurch das halt optimieren kann. In klassischer Infrastruktur wäre das schwieriger. Genau, Roland schreibt, auch bei Amazon gibt es interne Kostenstellen, die einander Aufwände in die Rechnung stellen. Ha, das hätte ich auch erwartet. Alex bringt jetzt den nächsten Punkt. Wenn du in der AWS-Welt unterwegs bist, wirst du von AWS permanent auf Kostensparen getrimmt. Das ist übrigens auch genau ein guter Punkt. Und den wollte ich eben auch nochmal unterstreichen. Das ist etwas, was Amazon, wie Alex gerade sagt, eben tatsächlich proaktiv selber macht. Und wir hatten ja die Episode mit Sascha und Sascha hatte das, glaube ich, erwähnt. Ich habe vor nicht allzu langer Zeit auch mit jemand anders geredet, der bei Amazon halt arbeitet. Und das ist etwas, was eben die Consultants von Amazon aktiv tun. Deswegen finde ich das halt auch auf dieser Ebene eigentlich ein positives Learning, nicht? Also das ist eben genau das, dass diese Strategie, die Amazon dort fährt, gut funktioniert. Frau Bauti schreibt, wie so oft ist hier der Weg zum Ziel das Spannende und nicht das Endergebnis? Ja, ist eine iterative Sache und ich glaube, dieser Architekturschwenk ist für mich deutlich nachvollziehbar. Was habe ich mir noch aufgeschrieben? Also ich habe mir aufgeschrieben, man hört, was man hören will. Das hatten wir aber vorhin schon diskutiert. Also das war halt diese Geschichte mit, was Tobri halt sagte, nicht? Microsoft, das irgendwie hier, ich glaube, ein Teil der Nachricht ist, dass die Nachricht Monolithen statt Microservices oder weg von Microservices hin zu Monolithen etwas ist, was Leute gerne aktuell hören. Und das ist, glaube ich, ein Grund, warum das eben aktuell so einen Widerhall findet, was ich halt spannend finde. Was ich mir noch aufgeschrieben habe, ist, Warum sind Betriebskosten plötzlich so wichtig? Und ich habe mir als erstes aufgeschrieben, hohe Betriebskosten sind ein Zeichen von Erfolg. Also wenn ich ein Projekt baue und die Betriebskosten sind halt hoch, bedeutet das, dass ich eine hohe Last habe. Das bedeutet, ich habe einen Erfolg. Und da muss ich erstmal hin. In dem konkreten Beispiel ist das ein bisschen weit weg von dem Projekt sozusagen, denn das ist ja tatsächlich so, dass sozusagen Luxuskosten so ein bisschen, nicht? Also es ist nicht so, dass das ein Kernfeature ist von Prime Video, würde ich erwarten. Es ist halt eher ein Qualitätsfeature und deswegen sind hier jetzt nicht Betriebskosten ein Zeichen von Erfolg, sondern wenn ich eben dieses Feature haben will, wird es halt einfach von den Betriebskosten her teuer. Aber wenn ich ein neues Projekt mache und ich sage halt, okay, ich will irgendwie dieses System launchen, und dann sind halt die Betriebskosten wahnsinnig hoch, wird das wahrscheinlich bedeuten, dass ich halt sehr, sehr erfolgreich war. Und ich glaube, das muss man im Kontext sehen mit dem, oder das andere, was mir da halt eingefallen ist, ist der Blogbeitrag von dem Daniel Hennemeyer Hansen, der Ruby on Rails gebaut hat und jetzt Hey.com baut, also so ein E-Mail-Service. Und der hat irgendwie auch so ein Ding geschrieben, wo er gesagt hat, wir müssen direkt aus der Cloud raus. Und da hat er irgendwie auch aber geschrieben, dass sie halt statt der 30.000 neuen User bei Hey, die sie in 6 Monaten haben sollten, 300.000 in 3 Wochen hatten. Und da ist, glaube ich, Cloud einfach die einzige Lösung. Und dass sie RDS benutzen, das ist das Datenbankprodukt von Amazon, und einen schlüsselfertigen Elasticsearch benutzen, was auch ein Vorteil ist, nicht? Also eine Datenbank auf hoher Skalierungsebene zu betreiben oder in Elasticsearch ist eben alles andere als trivial. Und jetzt sagt er halt, naja, wir gehen halt raus aus der Cloud, um halt Infrastrukturkosten zu sparen. Aber das bedeutet halt, dass sie jetzt zum einen ihre Last kennen und zum anderen bedeutet es, dass sie eben die Datenbank und Elasticsearch selber betreiben müssen. Mindestens in der Startphase sind sie aber offensichtlich in der Cloud gewesen und ich glaube auch, das hätten sie nicht anders hinbekommen, weil sie eben diesen massiven Unterschied hatten, nicht? 30.000 in 6 Monaten, wenn ich das im Scaling halt von meinem Rechenzentrum mir überlegt hätte und dann habe ich ja plötzlich 300.000 in 3 Wochen. Naja, nicht? Da gibt's halt keinen guten Weg raus. So, ach so, genau. Und so ein bisschen so ein Ceterum Censeo. Ich habe eine Episode auch gemacht zum Thema Cloud Native. Und diese Episode hat nach meinem Empfinden auch schon argumentiert, dass man eben bei der Cloud, ich glaube, dass Kosten ein sekundärer Punkt sind. Es geht eigentlich um Produktivität und darum halt schnell Dinge auf die Reihe zu bekommen, ohne viel Aufwand. Ich verlinke das irgendwie nochmal und dafür passt, glaube ich, diese Story. Alex schreibt gerade noch, mir kommt gerade der Gedanke, vielleicht sollte der Artikel den Fokus auf Kostensparen legen und nicht den Monolithen. Naja, der Artikel legt ja den Fokus genau da drauf, nicht? Also das ist halt genau das, was ich habe hier den Ausdruck, ich kann ihn mal kurz raussuchen. Also der Artikel, ich suche die erste Seite, da. Der Artikel sagt, Video Streaming, scaling up the Prime Video Audio Video Monitoring Service and reducing cost by 90%. Also genau das, nicht? Kostenreduktion. Und dann steht als Subtitel, the move from a distributed microservice architecture to a monolith application helped. Achieve higher scale resilience and reduce costs. Und das ist ja genau der Punkt. Also da steht halt, der Artikel sagt nicht, Monolithen sind toll, Microservices sind doof, sondern der Artikel sagt halt, wie haben wir es halt hinbekommen, unser System weiterzuentwickeln. Und das ist halt auch das, was tatsächlich drin steht. Und ich schaue nochmal, ob über die anderen Quellen irgendwie Fragen gekommen sind. Das scheint nicht der Fall zu sein. Lass mich mal gucken. Nee, das sieht nicht danach aus. Da ist auch nichts. Da ist nichts. Da ist auch nichts. Nee, dann haben wir es, glaube ich, soweit. Vielleicht auch bewusst ein bisschen Clickbait in das Subheadline schreibt Frau Bauti. Glaube ich nicht. Also ich weiß nicht, warum das Ding so so abgehoben ist. Also ich finde das jetzt nicht clickbaity. Genau, da ist noch die Frage nach dem Link, der ist hier. Den packe ich dann auch nochmal in die Shownotes. Wie geht es weiter? Nächste Woche, am 26. gibt es keine Episode. Dafür werden wir aber mit einem Video live gehen. Und das wird vorher aufgezeichnet. Da geht es um das Thema Zero Trust. Das ist ein Sicherheitskonzept. Das macht meine Kollegin Lisa zusammen mit meinem Kollegen Christopher Iserlohn, der ja schon ein paar Mal hier war. Da könnte es halt noch bis zum 21. könnt ihr dann noch Fragen submitten. Und die Details dazu stehen auf der Webseite. Da gibt es also verschiedene Möglichkeiten über Schnack, über Slack und so weiter und so weiter. Gut, dann würde ich sagen, vielen Dank. Vielen Dank für die positive Rückmeldung. Vielleicht sehen wir uns, wir sehen uns nicht nächste Woche, aber vielleicht schaut ihr ja den Stream nächste Woche. Und ich wünsche euch dann schon mal ein schönes Wochenende.